Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M, durch den Sie Anja Kieser und ich, Gerhard Mattes, begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Amen. So hat es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom formuliert, und das ist ein großer Gott, wenn er so etwas macht. Weiß, wer wir sind und dass wir keinen Bock auf ihn haben, aber zahlt schon mal die Rechnung für uns. Wie Gott mit Sündern umgeht, das hat ein Psalmbeter in diese Worte gefasst, Psalm 25.
Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit. Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Welchen Weg Jesus selbst gegangen ist, berichtet der Evangelist Matthäus kurz vor der Kreuzigung Jesu so. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging ein zweites Mal weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten. Er ließ sie schlafen, ging wieder weg und betete ein drittes Mal dasselbe Gebet. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Seht, die Stunde ist da, in der der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben wird. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Und dazu hören Sie jetzt einen Impuls von Gerrit Mattes.
Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde, oder? Was für Vollpfosten, diese Jünger. Trottel und Schlafmützen, wie sie im Buche stehen. Wenn man irgendwas nicht braucht, dann solche Typen. Da erzählt ihnen Jesus schon Tage vorher, dass er in Jerusalem wird sterben müssen. Petrus macht eine Welle. Nee, dann gehen wir da aber nicht hin. Und Jesus haut ihm um die Ohren, das sei vom Satan. Dann erklärt Jesus allen, dass einer aus der Truppe ihn verraten wird, versetzt sie in helle Aufregung und jetzt pennen sie einfach weg, Schnarchnasen. Als es wirklich wichtig wird, als es einmal anders herumgehen solle und sie für Jesus da sein sollen, statt er immer nur für sie. Das ist so arm. Blicken die es nicht? Sie wissen doch, wie es ihm geht, können ihm in die Augen schauen, als er ihnen sagt, welche Angst er hat, Todesangst, wie ihn tiefe Traurigkeit packt, ihm der Mut schwindet und ihn die Kräfte verlassen. Kann er nun wahrlich niemand sagen, die Jungs seien nicht im Bilde gewesen. Okay, sie wissen noch nicht, wie brutal es wirklich werden wird. Und wir kennen das wohl von uns. Sagt man uns eine dramatische Zukunft voraus, reagieren wir mit Beschwichtigungen. Ist das wirklich so sicher? Wird schon nicht so schlimm kommen? Jetzt mal halblang? Wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht? Solche Sprüche. Andererseits könnte ihnen schon einigermaßen klar gewesen sein, dass Jesus kein Sprücheklopfer war. Genau deshalb sind sie ja mit ihm gegangen all die Jahre, weil er geredet und dann auch gemacht hat, weil es kam, wie er sagte. Jesus dagegen hält durch in dieser schlimmen Stunde. Er zieht's nicht hart durch, sondern er hält durch und es kostet ihn alles. Er ist am Ende und wendet sich an den, dem einerseits Hilfe ist, andererseits auch, sagen wir mal, Auftraggeber. Aber es geht jetzt nicht distanziert kühl um einen Auftrag, der pflicht- und ordnungsgemäß auszuführen ist. Es ist weder preußische Disziplin noch soldatischer Gehorsam. Es ist der Wille, Liebe absolut zu leben, bis über alle menschlichen Grenzen hinaus, damit wir unmissverständlich und glasklar sehen, Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Sie geht wirklich bis zum Äußersten, dem Alleräußersten. Jesus lebt keinen Kadavergehorsam nach dem Motto, ich frage nicht, ich denke nicht, ich mache nur, denn Auftrag ist Auftrag. Jesus setzt keine Durchführungsverordnung um, weil sein Vater das eben so will, sondern Jesus lebt seine Liebe. Auch wenn er hofft, er sehnt und fleht, dass ihm nicht das Äußerste abverlangt wird. Aber wenn doch, dann, ja, dann wird er sich, nein, nicht dumpf dem Willen eines anderen fügen, sondern seine Liebe leben bis zum Letzten. Und die Jünger pennen. Ganz ehrlich, auch wenn sie nicht wissen können, wie schlimm es für Jesus werden wird, sie sehen doch seine Angst, seine Not, seine schwindenden Kräfte, seinen zusammenbrechenden Mut. Allein dafür könnten sie doch bitte schön wach bleiben, sowas tut man doch für Freunde. Oder offenbar auch nicht. Und als Jesus sie sieht, wie sie schlafen, erklärt er ihnen ja sogar nochmal, warum sie bitte wach bleiben sollen. Selbst wenn ich euch egal sein sollte, dann betet wenigstens für euch, kümmert euch wenigstens um euch, dann bleibt wenigstens um euretwillen wach und betet. Nützt aber auch nichts. Die Jungs pennen wieder ein. Klar, war ja auch eine Menge los gewesen. Einzug in Jerusalem, Riesen-Hosianna-Party, im Tempel gründlich aufgeräumt, sich richtig mit den Gegnern angelegt, großes Abschlussessen mit Drama-Ankündigung, Passafest, jede Menge Leute um sich herum. Da zieht einem irgendwann den Stecker. Aber ausgerechnet jetzt? Die Jungs blicken's nicht. Oder doch, aber sie verdrängen es, weil es echt total unangenehm ist? Oder fanden sie Jesus nur da großartig, wo er geheilt hat? Wo er sich mit dem religiösen Establishment mutig und erfolgreich angelegt hat? Aber so ein schwacher Jesus, nee. Ah, der wird schon wieder, hat halt auch mal einen schlechten Tag, sollte sich vielleicht auch eher mal eine Runde hinlegen und schlafen wie wir, statt hier Panikdrama zu machen? Es ist schwer zu ergründen, was in den Jüngern vorgegangen sein mag, dass sie sich hingelegt haben und eingeschlafen sind, obwohl Jesus extra sie mitgenommen hatte. So viele Erklärungen wie auch suchen, so richtig versteht man's nicht. Und schnell ist der Bezug zu uns selbst hergestellt. Wir wollen ja, dass der Text uns was sagt. Also, was sagt er uns? Dass wir wahrscheinlich genauso trübe Tassen wären? Dass man sich auf uns wahrscheinlich auch nicht verlassen könnte? Dass auch wir glaubensmäßig ziemlich verpennt sind? Und dann schlagen wir uns reumütig an die Brust, bekennen Gott unsere Erbärmlichkeit, neigen unser Haupt gen Boden und finden uns auch sonst ganz schlecht. Und gehen doch bloß der selbstgerecht frömmelnden Selbstkasteiung auf den Leim. So wird das nichts, weil wir mit einem solchen Verständnis des Textes genau das machen, was wir an den Jüngern so unverständlich bis erbärmlich finden. Die drehen sich schön um sich selbst, taumeln sich schwindelig und gleiten langsam in den Tiefschlaf ab, kriegen nichts mehr mit, bloß noch sich selbst. Wenn wir in dieser Geschichte nach uns fragen, haben wir verloren. Denn es ist gerade entscheidend, dass es nicht entscheidend ist, was die Jünger tun, was wir tun. Denn würde das eine Rolle spielen, dann... Würden wir für solche Typen dann unser letztes Hemd geben, die uns hängen lassen, wenn es drauf ankommt, die gerade dann wegpennen, wenn wir sie wirklich mal brauchen? Wohl kaum. Auch wenn Freundschaft kein Tauschhandel ist, aber wer in einer solchen Situation nicht wenigstens ein klein wenig für mich da ist, der hat's halt einfach verbockt. Genau das hätte Jesus auch tun können. Er hätte ihnen ihre verschlafene Bequemlichkeit vorhalten und sagen können, wenn ihr so drauf seid, nee Jungs, dann nicht. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, den anrückenden Römern samt Judas zu sagen und zu zeigen, mich kriegt ihr nicht. Er hätte sich ihnen entziehen können, hätte Klartext reden und den versammelten Mannschaften von hohem Rat und römischer Gerichtsbarkeit erklären können, wie wahnsinnig falsch sie liegen, was ihre wahren erbärmlichen Motive sind und sich als strahlender Sieger und freier Mann feiern lassen können. Hat er aber nicht. Er begibt sich in die Hand Judas, des Hohen Rats und der Römer. Er geht für seine Jungs in den Tod, als die sich nochmal verpennt rumdrehen und weiterschlafen. Weil er wirklich ohne Grenzen liebt, geht er über die Grenzen des Erträglichen hinaus. Liebt bis zum Gehtnichtmehr. Und das lange, bevor wir irgendwas für ihn getan haben oder hätten tun können. Das ist Gnade, das ist Liebe, deren zu uns halten eben nicht von unserem zu ihm halten abhängen, die gerade wegen unserer Erbärmlichkeit bis zum Äußersten gehen, damit wir wirklich bis in die tiefste Tiefe unserer Seele spüren, er hält zu uns, er liebt uns und es ist wirklich von rein gar nichts abhängig. Wir können ihn total verlassen und uns dennoch total auf ihn verlassen. Er verlässt uns nicht, nie, niemals. Und zu diesem Gott beten wir mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unter seinen Segen stellen wir uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Schön, dass Sie diesen kleinen Gottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mit uns Gottesdienst feiern. Unseren kleinen Gottesdienst und alle anderen Impulse bieten wir bewusst umsonst an. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit trotzdem unterstützen. Auf radio-m.de finden Sie einen Button zum einfachen, schnellen Spenden. Wir freuen uns und sagen Danke. Wir, das waren heute
Gerhard Mattes
und Anja Kieser von Radio M.